SWR aktuell. Mondial.
Wir reden mit Leuten, die unsere Gesellschaft vielfältig, kontrovers und aufregend machen. Bei uns gibt es keine doofen Fragen und auch keine Tabus, das ist uns sehr wichtig. Wir sprechen über uns, über unser Land und wie es ist, nämlich nicht schwarz-weiß, sondern bunt.
Ja, und momentan sind ja die internationalen Wochen gegen Rassismus und deshalb wollen wir in diesem Podcast, in dieser Sendung mit unserem Gast darüber reden, was man eigentlich gegen Rassismus tun kann und was es heißt, schwarz zu sein in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Ich heiße Susanne Babila, ich sitze hier in einem großen Studio im Stuttgarter Funkhaus und meine Kollegin, die ist zu Hause an ihrem Laptop und ist über Session Link mit uns verbunden.
Genau, hallo. Ich bin Katharina Seeburger, hallo. Und zu uns zugeschaltet ist dann noch aus dem Sendestudio in Mainz unser Gast heute, nämlich Perla von Solondole, Jurastudentin und Mitgründerin der Silent Protest Bewegung Black Lives Matter und des Vereins Black Community Foundation. Hallo Perla.
Hallo.
Hallo Perla. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Perla, nur mal kurz so zum Kennenlernen und Aufwärmen. Sagen wir jetzt mal 4 kurze Sätze, die du bitte auch möglichst kurz vervollständigst. Ich fange mal an. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich...
Ja, ich muss nachdenken. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich dafür sorgen, dass es Frieden auf der Erde gibt.
Das ist ein sehr schöner Wunsch. Du sagst über dich selber, Ordnung ist das halbe Leben. Warum?
Ja, also ich bin fest der Meinung, dass wenn man kein strukturiertes Leben hat, dass es einfach sehr, sehr schwer sein kann, seine Ziele dann auch zu erreichen. Und demzufolge ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich Ordnung sowohl bei mir zu Hause wie jetzt auch in meinem Leben, also Struktur mehr oder weniger habe, sodass ich dann auch meine Ziele wirklich ausführen kann und erreichen kann.
An meiner Familie mag ich besonders das.
In meiner Familie mag ich besonders, dass sie mich immer unterstützen bei dem, was ich tue und immer da sind für mich.
Letzte Frage hier in der Kennenlernrunde. Ich studiere Jura, weil?
Ich studiere Jura, weil ich mir hoffe, durch das Studium auch später einiges verändern zu können, sei es auf politischer Ebene wie auch für Gerechtigkeit zu stehen.
Wow.
Große Ziele.
Ja.
Und wir haben gesehen, du bist auch YouTuberin. Und wir hören jetzt einfach mal kurz in dein allererstes Video rein, damit wir uns da mal einen Eindruck machen können.
Oh Gott.
Herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video, zu meinem Kanal. Mega happy, dass ich endlich anfange. Ich habe wirklich die ganze Zeit gesagt, dass ich mit YouTube anfangen möchte und habe es nie getan. Und ja, heute bin ich hier, heute bin ich da und heute geht's auch los.
Perla, dein allererstes Video, das war wann?
Es war vor 2 Jahren, also 2019 im Mai, soweit ich weiß, genau. Da habe ich mit YouTube angefangen.
Was waren da so die Motivationen?
Also mir wurde sehr oft gesagt, dass ich Leuten sehr gute Tipps geben kann. Generell rede ich ja sehr, sehr viel. Und ich habe mir immer YouTuber gewünscht, die uns zeigen, was sie im Laufe der Zeit, im Laufe der Jugend mitgenommen haben. Und ich wollte einfach genau so einen Kanal halt schaffen, dass ich meine Fehler preisgebe und dann hoffe, dass die Leute oder junge Menschen vor allem aus meinen Fehlern lernen, sei es jetzt bezogen auf die Schule, das komplette Lernen oder auch andere Sachen, die uns junge Erwachsene oder Jugendliche so beschäftigen. Und ja, genau, dadurch ist dann mein Kanal entstanden.
Welche Themen sind dir denn da so besonders wichtig?
Also ich habe ja meine Themen sehr, sehr oft geändert. Also mittlerweile setze ich sehr viel auf Bildung und Motivation vor allem. Und hatte versucht, auch BLM in meinen YouTube-Videos mit einzubeziehen, aber habe jetzt für mich entschieden, dass ich das rauslassen werde und nur noch auf Instagram dann mehr in Bezug auf BLM posten werde.
Kurz und BLM, Black Lives Matter meinst
genau,
du, ne?
Ja, genau. Und mir ist es einfach nur wichtig, dass vielleicht viele oder einige junge Erwachsene sich mit mir identifizieren können und weil ich der Meinung bin, dass es sehr wenige schwarze YouTuberInnen gibt, die auch über Schule und Bildung und Ähnliches sprechen. Und ich sag mal so, wir alle gehen zur Schule, wir alle machen später auch irgendwas aus unserem Leben und es wäre schön, wenn man sich auch vielleicht in dem Bereich nochmal identifizieren könnte, weil es gibt schon zahlreiche schwarze YouTuberInnen hier in Deutschland, aber jetzt Personen, die wirklich diese Nische jetzt angehen, gibt es meiner Meinung nach noch gar nicht.
Thema Schule und Bildung. Du gibst auch Lerntipps auf deinem YouTube-Kanal fürs Studium oder Durchhaltevideos, damit man das Abi besteht. Da hören wir jetzt nochmal gemeinsam rein.
Ich stehe immer um 4.30 Uhr auf. Es hat sich irgendwann ergeben, dass ich für mich entschieden habe, dass ich immer um 4.30 Uhr aufstehen möchte. Dazu wird es auch noch ein Video geben. Trotz allem stehe ich auf und dann liegt dann meistens noch in meinem Bett, schaue mir meine To-Do-Liste an. Also ich bin da auch am Handy, beantworte Nachrichten und all das Ganze, was ich ja sonst am vorherigen Tag nicht geschafft habe. Und ja, versuche einfach da schon meine Routine zu beginnen. Deswegen ist der erste Tipp, dass ihr eine Routine entwickeln solltet, dass ihr genauso aufstehen solltet, wie ihr sonst auch immer aufstehen würdet.
Perla, 4.30 Uhr aufstehen. Bist du wahnsinnig? Wieso denn das?
Ja, also momentan stehe ich tatsächlich nicht um 4.30 Uhr auf, sondern so um 6 Uhr, aber immer noch relativ früh. Ich bin generell ein Frühaufsteher, aber jetzt, wenn die Uni auch wieder anfängt, werde ich es auch wieder ganz normal so machen, dass ich um 4.30 Uhr aufstehe. Grund dafür ist, dass ich vor 8 Uhr gerne einiges erledigen würde. Ich habe einfach festgestellt, dass ich auch dann frühstücken kann. Ich kann noch Sport machen und das sind alles Sachen, die ich danach einfach nicht schaffe. Ich habe mich da auch in der Lernphase befunden. Das heißt, ich musste auch irgendwie schauen, dass ich trotzdem noch die Sachen, die jetzt für meinen Körper jetzt essentiell sind, hinbekomme, sodass ich auch danach genug Energie habe, um auch zu lernen. Es beschweren sich meiner Meinung nach sehr viele, dass der Tag so kurz wäre und so wenig Stunden hätte, aber eigentlich geht das schon. Also man muss halt nur Prioritäten setzen und deswegen habe ich mich dann dafür entschlossen, um 4.30 Uhr aufzustehen. Habe auf Insta ein bisschen gelogen und immer 5 Uhr hingeschrieben, damit die Leute sich jetzt nicht komplett erschrecken. Aber die einen oder anderen haben schon festgestellt, dass ich schon vor 5 immer wach war. Genau.
Chapeau, Perla. Ich meine, du bist wie alt? 23?
22.
22 Jahre jung und hast schon klare Ziele vor Augen, bist zielstrebig. Du bist, ich würde sagen, ehrgeizig?
Ja, ja.
Vielleicht auch sehr ehrgeizig?
Zu ehrgeizig.
Und deine Eltern, hat man immer ein bisschen zu Hause gesagt, ja, du musst dich besonders anstrengen, weil du bist Deutsche, aber schwarz und dann hast du es schwerer. Hat es damit was zu tun?
Nee, das hat tatsächlich nichts damit zu tun. Ich war schon immer eine sehr ehrgeizige Person, unabhängig jetzt von dem Thema, ob ich jetzt schwarz bin oder nicht. Also ich habe auch den Ehrgeiz von meinen Eltern. Die sind auch sehr, sehr ehrgeizige Menschen und sehr zielstrebige Menschen. Und also ich weiß nicht, mein Bruder hat das jetzt nicht so bekommen, glaube ich, aber meine kleine Schwester ist auch genauso ehrgeizig. Also ich sag mal so, wenn wir uns Ziele setzen, dann wollen wir sie auch erreichen. Und zu dem Punkt, dass ich schwarz bin und mehr machen muss, klar wurde mir das als Kind sehr oft gesagt, vor allem in der Grundschule, aber mir war das auch bewusst, dass ich da ein bisschen anders an die Sache rangehen möchte. Aber ich glaube, als Kind will man sich gar nicht mit dem Thema bewusst auseinandersetzen. Also man umgeht es so ein bisschen, weil man genau weiß, man beschäftigt sich dann wieder mit einer Sache, die einen verletzen könnte. Und demzufolge habe ich ja auch während der Schulzeit mich eher dafür entschieden, das mehr oder weniger gar nicht wirklich anzugehen, ein bisschen zu unterdrücken, sage ich jetzt mal, und auch gewisse Kommentare einfach mal zu ignorieren, sodass ich mich nicht bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Genau.
Auch im Gymnasium oder hattest du da manchmal schon das Gefühl, du musst besser sein als andere?
Was heißt besser sein? Also ich wusste, ich muss für die Leistung schon ein bisschen mehr machen, weil es gibt nun mal Klischees über schwarze Menschen und ich weiß nicht, man wollte halt nicht unbedingt jetzt noch in diese Schublade reingesteckt werden, denn ich finde generell, dass diese ganzen Stereotypen Quatsch sind, wenn ich das jetzt auch so sagen darf. Und generell sollte man halt auch jedem Menschen die Möglichkeit geben, sich so zu zeigen, wie er auch tatsächlich ist. Und durch diese Stereotypen wird man immer in eine Schublade gesteckt, in die man eigentlich gar nicht reingehört. Und da wollte ich nicht unbedingt rein. Deswegen, ja, man hat einfach Hintergedanken, was vielleicht weiße Kinder in dem Fall nicht haben, weil sie genau wissen, also ja, ich bin jetzt weiß, der Lehrer wird jetzt nicht irgendwie von mir aus denken, ich wäre dumm oder ähnliches, sondern oder könnte weniger erreichen im Leben. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Oftmals kriegt man halt so Kommentare ab, wo man sich dann auch denkt, was wollen sie mir jetzt in dem Moment mit diesem Kommentar sagen? Aber ja, ich habe trotzdem versucht, da einfach ganz normal die Schule zu machen, wie jeder andere auch. Und aber im Hinterkopf zu behalten, was mein Vater halt immer zu mir gesagt hat. Genau.
Was hat er gesagt?
Ja, genau, dass ich mich halt anstrengen muss und dass ich nicht vergessen soll, dass ich halt eine andere Hautfarbe habe.
Hm. Und das Thema, ja, Diskriminierung bist du ja dann auch angegangen letztes Jahr, ne? Also du hast ja neben deinem Jurastudium und deinem YouTube-Kanal dann eine bundesweite Bewegung gegründet, die aus der Black Lives Matter-Bewegung entstanden ist. Ihr habt Proteste organisiert zusammen mit der Nacha Asiamar und da hören wir jetzt mal kurz rein, wie das vor einem Jahr war.
Wir sind hier, um klar und deutlich Nein zu Rassismus zu sagen. Viele von euch haben das Video von George Floyd gesehen, unter anderem ich. Ich habe zusehen dürfen, wie ein schwarzer Mann von einem Polizisten ermordet wurde. Dieses Video hat mich zutiefst getroffen und verletzt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welche schwarze Person an seiner Stelle hätte sein können. Es hätte auch ein Familienmitglied sein können oder ich selbst. Ab diesem Punkt habe ich für mich entschieden, dass ich etwas verändern möchte. Ich möchte versuchen, den Menschen die Augen zu öffnen, sie dazu zu bringen, nachzudenken. Um dieses Ziel jedoch zu erreichen, brauche ich euch alle. Denn alleine kann ich nicht viel bewirken.
Du stehst da in Mainz vor tausenden Leuten auf der Bühne. Wenn ich mir das vorstelle, also ich glaube, ich hätte den Herzschlag eines Kolibris und wäre vielleicht in letzter Sekunde auch wieder von der Bühne runtergerannt. Wie ging es dir denn da in dem Moment?
Ja, also ich habe natürlich die ganze Zeit so getan, als wäre ich nicht aufgeregt. Ich wurde ja auch an dem Tag begleitet und immer wieder gefragt, und wie sieht's aus? Ich so, ja, also ich bin überhaupt nicht aufgeregt und nein. Aber dann habe ich natürlich gesehen, dass immer mehr Leute kamen. Und irgendwie kamen mehr Leute, als ich angemeldet habe. Und ja, da wurde man schon sehr aufgeregt. Das war ja auch meine erste Demo, an der ich aktiv teilgenommen habe oder auch generell gewesen bin. Und ja, es war schon aufregend. Man hat auch, ich glaube, das hat man auch eben gehört, da hat ja noch jemand dazwischen geschrien und das war ich ja, also man, das war ich ja gar nicht gewohnt. Da haben mich auch alle angeguckt, weil ich auch kurz aufgehört habe zu reden, weil ich dachte, vielleicht habe ich gerade was Falsches gesagt. Also es war schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung, mal was Neues auch. Ich bin da so, ich sage immer wieder, ich bin in den Aktivismus reingerutscht. Das war keine Sache, die ich im Voraus geplant habe, aber ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt, trotzdem sehr froh, dass sehr, sehr viele an dieser Demo teilgenommen haben.
Ja, das war ja die Demo in Mainz, aber ihr habt das ja bundesweit organisiert.
Genau.
Ich glaube, in wie vielen Städten? 24 oder auf jeden Fall?
27 Städten.
27 ja. Städten, und es ist ja Wahnsinn, ein Organisations-GAU, würde ich sagen. Aber ich hatte die große Freude, muss ich sagen, in Stuttgart auf der Demo zu sein. Da war ja die Nadja, genau, die Nadja Asiamar, die das ja auch mit dir sozusagen gegründet hat, die ganze Bewegung. Und ich muss ehrlich sagen, das war extrem empowernd. Also meine Tochter, die ist 15, die hat kamerunische Wurzeln. Und da standen dann so viele Menschen, die gegen Rassismus öffentlich Stellung bezogen haben. Das war für sie ein total wichtiger Moment. Und es war auch, ja, es war irgendwie Gänsehautmomente, gab es da ganz oft auch, wenn es zum Beispiel zu diesen Schweigeminuten kam. Das war dir ja auch ganz wichtig.
Ja, also natürlich hatten wir ursprünglich gesagt Silent Demo, es werden nur Plakate hochgehalten, da wir eine andere Demonstrationsart zeigen wollten, aber natürlich haben dann auch sehr viele gesagt, hier, wenn wir schon so viele Menschen mobilisieren, wäre es schön, wenn man uns auch hört. Da kann man wieder drüber streiten, ob man uns nicht auch gehört hätte, sage ich jetzt mal, wenn wir einfach still gewesen wären und Plakate hochgehalten hätten. Aber ich habe dann drum gebeten, dass es auf jeden Fall eine Silent-Einheit geben muss. Und das wird dann das 9-minütige Knien sein, einfach damit die Leute sich auch in die Lage hineinversetzen können und auch mal verstehen, wie lang das eigentlich gewesen ist. Und das war auch der emotionalste Moment für mich. Ich glaube, ich habe sogar geweint, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir haben alle geweint.
Ja.
Weil man sich also dieses Bild dann auch wieder vor Augen geführt hat und festgestellt hat, wie schrecklich lang das eigentlich ist und was für ein Glück wir eigentlich hatten oder haben, dass keiner von uns jetzt irgendwie davon betroffen war und dass man aber trotzdem, das war dann auch für mich so der Anreiz, dass man trotzdem nicht vergessen sollte, dass das Thema Rassismus und Diskriminierung ein Riesenproblem hier in Deutschland ist und ebenfalls angegangen werden muss. Und das ist auch der Hauptgrund für die Demonstrationen gewesen, weil ich glaube, viele haben das sehr falsch verstanden, dass wir nur für George Floyd auf die Straße gegangen sind. Ich habe immer wieder gesagt, man darf nicht vergessen, das ist eine Sache, die sich in Amerika abgespielt hat und das ist auch nicht das erste Mal. Trotz allem sollte man unser Land nicht vergessen, sage ich mal. Und auch wenn man sehr gerne sagt, wir sprechen hier von Rassismus Light und keine Ahnung, Rassismus bleibt Rassismus und es ist trotzdem hier in Deutschland präsent. Und man sollte jetzt schauen, wie man das jetzt hier in Deutschland vor allem bekämpfen könnte.
Hast du diesen Zuspruch oder diese Menge an Zuspruch erwartet, als du die Demos organisiert hast?
Nein. Ich hab ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir so viele werden. Also viele gehen ja auch davon aus, dass ich das bewusst irgendwie geplant habe. Also Nadja und ich haben das ganz bestimmt nicht bewusst geplant. Ich habe wie immer, ohne nachzudenken, irgendeinen Post auf Instagram gepostet und dann ging's los. Dann kam Nadja dazu, dann haben meine Eltern mich auf einmal darauf angesprochen, wo ich mich dann auch gefragt habe, ihr habt doch gar kein Instagram, woher wisst ihr davon? Und ja, so hat sich das halt entwickelt, dass die Demonstrationen auch auf TikTok verbreitet worden sind, auf Twitter. Also überall war nur noch Silent Demo das Thema gewesen. Und Nadja und ich hatten ja gar keine andere Wahl. Wir konnten uns da jetzt nicht irgendwie zurückhalten. Es waren schon viel zu viele, die involviert waren. Dann haben wir einfach gesagt, Augen zu und durch, wir kriegen das hin. Das war ein Organisationsaufwand, den werde ich niemals vergessen. Ich glaube, so einen Stress werde ich nicht mal in meiner Hochzeit haben. Aber es war schon sehr anstrengend. Vor allem, wir waren ja auch teilweise die Jüngsten. Also ich war so die Jüngste sogar gewesen. Und teilweise gab es auch ältere Personen, denen man auch Anweisungen geben musste. Und ich habe mich da nicht immer so wohl gefühlt, weil ich ja niemanden dirigieren möchte. Und ja, aber hat Spaß gemacht, das zu organisieren, auch zu sehen, dass sehr viele bereit waren, da auch mitzumachen. Ja.
Und das Engagement hat ja auch viel ausgelöst, würde ich sagen. Und vor allem, ich habe dich seither dann in Talkshows gesehen und du hast zig Interviews gegeben. Das hat dein Leben, würde ich sagen, schon verändert, oder?
Ja, es hat mein Leben schon verändert. Aber ich versuche, soll ich das erklären? Ich versuche das halt schon noch normal anzugehen. Also ich versuche jetzt nicht so eine große Sache daraus zu machen. Viele wundern sich auch, weil ich natürlich theoretisch mehr mit dieser Aufmerksamkeit hätte machen können. Aber ich finde, man sollte genau da immer schauen, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert und immer noch weiß, für was man diese mediale Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und mir war es einfach sehr, sehr wichtig, dass es auch mal hier thematisiert wird. Und ich versuche da immer noch dran zu bleiben, auch wenn ich auf Instagram bei mir selbst jetzt nicht so viel mehr poste. Das hat aber auch noch private Gründe und auch, wie soll ich das erklären? Für mich ist es sehr anstrengend, auch immer wieder dieses Thema anzusprechen und anzugehen und immer wieder auf Kommentare einzugehen. Ich meine, auch jetzt vor ein paar Tagen habe ich unter Kicker, war das genau, kommentiert, dass das N-Wort hätte doch nicht ausgeschrieben werden sollen. Ja, dann ging es natürlich wieder los mit den Diskussionen. Und das sind Diskussionen, die auch mir die Energie so ein bisschen rauben, sage ich jetzt mal. Und deswegen gucke ich, dass ich auf meinem Instagram-Kanal irgendwie alles vertrete, sei es YouTube, Motivation Speech, Fashion, wofür ich mich ja auch noch interessiere. Also, ja.
Das ist ja vorhin schon ein bisschen angesprochen mit rassistischen Erfahrungen in der Schule. Eine Frage, die da häufig inzwischen immer wieder genannt wird, ist die Frage, wo kommst du eigentlich her? Also wenn man mich das fragt, dann kommt da halt ein Sums an Umzugsorten, die ich schon hatte und wo ich aber eigentlich aufgewachsen bin. Und ich freue mich dann, erzählen zu können, dass ich halt eigentlich aus Bayern komme, aus einer anderen Stadt. Und
oh, hört
jetzt
man
halt
aber gar nicht,
hier
Katharina. Kommst du aus Bayern?
Ja, also wenn ich dann mal wieder in Bayern war, dann hört man es schon, aber das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her. aber Wenn dir die Frage gestellt wird, wo kommst du eigentlich her, dann hat das eine andere Qualität, ne?
Mhm. Ja, also ich sage auch einfach, also beantworte die Frage teilweise auch nur noch mit, ich komme aus Mainz und ja, müsst ihr halt schauen, was ich jetzt mit der Information macht. Also teilweise werde ich dann auch noch so erwartungsvoll angeschaut und dann schauen wir uns da so ein bisschen an. Und ja, entweder man fragt dann auch, wo kommst du konkret her? Mittlerweile sage ich dann auch, warum reicht es Ihnen oder dir nicht, dass ich einfach sage, dass ich aus Mainz komme? Ich weiß nicht, was ist da jetzt da so das Problem? Und diese Frage sorgt einfach dafür oder zeigt, dass ich anders bin, und das merken viele nicht, indem sie einem diese Frage stellen. Sie meint es auch vielleicht nicht böse, das ist ja alles schön und gut, aber haben wir jetzt auch wieder das Thema Othering, die anderen. Also durch diese Frage wird man ausgegrenzt, durch diese Frage wird indirekt gesagt, du gehörst hier eigentlich gar nicht hin, dein eigentlicher Ort ist ganz woanders und du fällst einfach auf, allein durch deine Hautfarbe und anderen Merkmalen. Und deswegen versuche ich auch Leuten immer bewusst zu sagen, hier, ich bin aus Mainz, und das sollte auch bei dir so ankommen. Und wenn wirklich das Interesse besteht, zu wissen, woher meine Eltern jetzt auch kommen. Meine Mutter zum Beispiel ist auch in Belgien geboren und aufgewachsen. Also um zu sagen, ich bin auch zweite Generation, genau. Und diese Frage passt dann eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich. Es muss einfach jetzt mal ankommen, vor allem hier in Deutschland, dass wir divers aufgestellt sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum auch solche Fragen immer wieder gestellt werden, weil viele Personen, die der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, nicht akzeptieren wollen, dass wir jetzt etwas diverser aufgestellt sind und dass es nun mal verschiedene Nationalitäten und Kulturen jetzt auch in Deutschland gibt. Und da muss man halt langsam aber sicher hinkommen, dass man den Leuten das auch wirklich so erklärt. Und ich finde auch, dass keine schwarze Person verpflichtet ist, zu erklären oder zu erläutern, woher er oder sie seine Wurzeln hat. Also ich bin der Meinung, dass man das mittlerweile auch nicht mehr muss, einfach weil diese Frage ja einfach rassistisch ist teilweise. Das sieht natürlich nicht jeder so. Es gibt auch andere schwarze Menschen, die sagen, nee, für mich ist das gar nicht rassistisch. Ich antworte da auch einmal ganz normal. Aber für mich persönlich ist es einfach anstrengend und nervig, mir immer wieder sagen zu wollen, dass ich nicht hierher gehöre.
Ich glaube, das Verletzende ist einfach auch fremdgemacht zu werden.
Genau, ja.
Und ich erzähle euch da mal eine Geschichte von meiner Tochter. Das war irgendwie, also da war sie noch relativ klein, 4,5 Jahre, 5 Jahre vielleicht. Und da kam so eine Omi, eine schwäbische Omi mit wirklich Schwäbisch. Also, und meine Tochter hat sie angesprochen und die konnte gar nicht fassen, dass das Kind Deutsch redet. Und sagte dann so auf tiefstem Schwäbisch, ja, wo kommst denn du auch her? Und dann sagte meine Tochter zu der Omi, sagen Sie, welche Sprache sprechen Sie denn? Und das war irgendwie ganz lustig, ja. Und dann waren beide so irritiert und irgendwie haben dann beide gelacht und das hat das Ganze so ein bisschen entspannt. Aber für mich dann auch als Elternteil, das macht halt einem immer wieder bewusst, dass es da so ein Thema gibt, ja. Ja. Und dazu kommt ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, also Nesrin hat wie gesagt kamerunische Wurzeln und ich weiß nicht, du hast glaube ich kongolesische Wurzeln oder deine Eltern kommen aus dem Kongo. Mhm. Hast du da jetzt Bezug dazu oder bist du schon mal in den Kongo gereist?
Ich war tatsächlich noch nicht dort, auch die Einzige aus der Familie, die noch nicht dort war. Ich weiß gar nicht, was ich damals wieder für eine Ausrede hatte, aber ich war auf jeden Fall nicht dabei und hatte eigentlich vor, letztes Jahr hinzufliegen, aber dann kam leider Corona. Aber doch, ich habe schon eine starke Verbindung, trotz allem. Allein, weil wir auch zu Hause die Sprache ja auch sprechen und generell, ja, ich bin auch viel mit schwarzen Brüdern und Schwestern aufgewachsen. Das heißt, ich bin auch mit der Kultur groß geworden. Genau, also ich habe dann schon meine Bindungen. Also das finde ich auch wichtig. Also ich bin auch dabei, noch mehr dazu zu lernen, weil früher das Interesse nicht so groß war und ich jetzt auch möchte und auch später meinen Kindern, wenn ich mal welche habe, es auch weitergeben möchte, dass sie trotz allem nicht vergessen, dass wir noch andere Wurzeln haben. Aber trotzdem bist du hier in Deutschland nicht fremd oder fehl am Platz. Du bist dann auch hier geboren und hoffe einfach, dass vor allem ja die Kinder in der Zukunft nicht mit diesen blöden Fragen dann auch aufwachsen müssen, weil das sind einfach Fragen, die nicht mehr gestellt werden müssen, sage ich jetzt mal.
Solche Erfahrungen, wie du sie geschildert hast, Perla, und auch du von deiner Tochter, Susanne, die machen ja viele Menschen in Deutschland, diese rassistischen Erfahrungen. Wir haben dazu jetzt noch mal ein paar Stimmen gesammelt, die wir uns gemeinsam anhören.
Ich heiße Vera Kenya-Yemle, von Beruf bin ich Sozialpädagogin und Dozent an der Hochschule Esslingen. Für mich Rassismus ist, wenn meine Tochter oder mein Sohn ausgegrenzt wird, weil er schwarz ist.
Klar, auf der Straße beleidigt worden, in Schreutlingen ohne Grund oder mit N-Wort, Blicke. Wenn wir später dann auch Jobs oder sowas gesucht haben oder in der Schule einfach vielleicht auch nicht die gleichen Chancen hatten wie andere Kinder. Also meine Schwester hat es ein bisschen schwerer gehabt. Die hatte in der 10. Klasse, glaube ich, 4 Skinheads in der Klasse. Das war natürlich der Wahnsinn und wir mussten immer zusammen nach Hause laufen, weil die Skinheads immer gesagt haben, wir warten auf meine Schwester, damit sie die verkloppen.
Ich heiße Aisha, ich studiere Grafikdesign und bin in Tübingen aufgewachsen. Meine Erfahrung mit Rassismus war, dass ich in der Grundschule an einen extra Tisch gesetzt wurde, mit der Begründung, dass man Ausländer extra fördern muss, obwohl ich hier geboren bin.
Ja, Paula, das ist wahrscheinlich jetzt auch Zufall, aber es sind alles Frauenstimmen, junge Frauen, die da erzählen. Und ich finde, es hat ja nochmal eine zweite Komponente, also korrigier mich, aber rassistische Erfahrung und dann noch Frau oder Mädchen zu sein. Wie geht's dir da dabei?
Ja, also ich würde mal sagen, doppelt Pech gehabt. Also das ist ja schon, ja, Frauen haben schon mal nicht dieselben Rechte wie Männer. Da fängt schon mal an. Und dann auch noch eine schwarze Frau. Und dann, wenn du auch noch eine Dark-Skin-Frau bist, dann ist ja sowieso Feierabend. Also ich persönlich, wie gehe ich damit um? Mittlerweile mache ich einfach das, was ich für richtig halte. Und ich kenne mich, ich weiß, was ich kann und was ich machen kann. Und oftmals ist es auch mal so, dass man vielleicht auch besser ist als bisschen Männer und dann ist es halt so, dann muss man jetzt auch mal langsam damit klarkommen, weil ich finde auch, wenn man immer wieder denkt, ja hier, wir sind in der Kategorie ganz weit unten, wir Frauen, auch noch schwarze Frauen und wir belassen es dabei, dann kommen wir nicht voran. Also ich finde, dass jede Frau auch seine Stärke oder jede schwarze Frau vor allem auch ihre Stärken zeigen sollte und einfach mal das machen, was sie für richtig hält und uns nicht von Hautfarbe und weibliche oder Männlein da jetzt irgendwie irritieren lassen sollten. Weil das ist, glaube ich, der Punkt, warum sich sehr viele nicht trauen, weil sie einfach denken, oh nein, ich bin schwarz, oh nein, und auch noch eine Frau, das kann ja nichts werden. Und deswegen war ich auch froh, dass Nadja und ich das alleine eher oder weniger hinbekommen haben, ohne die Hilfe von Männern. Einfach, klar, man hat natürlich von den Jungs auch gehört, ja, es wäre bestimmt noch besser gelaufen, wenn wir Männer mitgemacht hätten. Aber wir haben es ja trotzdem, finde ich persönlich, sehr gut gemacht und dann sollte man es auch dabei belassen. Es war eine gute Leistung, die jetzt mal zwei schwarze Frauen hinbekommen haben und mal stolz darauf sein, was wir da erreicht haben. Und klar ist das ein Thema, viele leiden darunter, weil sie sich nicht wehren können und deswegen sage ich auch immer, dass es wichtig ist, sein Selbstbewusstsein in dem Bereich auch aufzubauen und sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, weil mir hat das sehr geholfen und ich bin mir auch bewusst, was ich für, das heißt Talente, aber Fähigkeiten besitze und die versuche ich auch alle irgendwie aufzubauen. Aber das zeigt einfach, dass wir Frauen generell alle viel mehr können als das, was in den Medien oder sonst wo gezeigt wird. Ja.
Definitiv und auch ein Schulterklopfen von uns für die tolle Leistung mit,
sorry, ja,
mit den riesigen vielen Demos. Also wirklich.
Du bist ein Vorbild, auf jeden Fall.
Ja. Danke.
Ja. Ja. Ja, aber es fängt ja in der Schule an, oder Katharina?
Ja, wir haben es ja in den Tönen gerade gehört, dass am Schluss die junge Frau erzählt hat, dass sie in der Grundschule an einen Extratisch gesetzt wurde.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Gerne.
Also ich bin generell der Meinung, dass der Fokus oder die Prioritäten, was das Thema Rassismus und Diskriminierung angeht, falsch gesetzt werden, meiner Meinung nach. Viele setzen den Fokus auf erwachsene Menschen und ich persönlich sehe das als falsch an. Dafür werden wahrscheinlich mir einige jetzt auch schreiben und sagen, nein, Perla, so ist es nicht. Aber warum ich meinen Fokus auf Kinder und Jugendliche und vor allem auf Bildungseinrichtungen lege, ist, dass ErzieherInnen, LehrerInnen so eine Macht haben auf die Zukunft der Kinder. Und wenn man da einmal in eine Schublade gesteckt wird, um da wieder rauszukommen, da verbraucht man sehr, sehr viel Mut und auch Ehrgeiz und das haben ja Kinder meistens gar nicht, weil sie ja schon eingeschüchtert worden sind durch LehrerInnen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und dafür möchte ich mich wirklich auch einsetzen, dass nicht jeder diesen Titel LehrerIn tragen darf und sollte, genauso wie auch nicht jeder Polizist werden sollte. Und dass man halt da nochmal genauer hinschauen muss. Und da wird viel zu wenig hingeschaut. Allein auch jetzt dieser Fall, dass ein Kind mit einem Hintergrund an einem anderen Tisch sitzen soll, weil ausländische Kinder eher gefördert werden müssen. Da wird man schon wieder in eine Schublade reingesteckt, obwohl man hier geboren ist, obwohl man die Sprache perfekt beherrscht. Und das schüchtert einen ein. In dem Moment fängt das Kind an, wirklich zu denken, oje, oje, ich gehöre ja wirklich nicht dazu und vielleicht bin ich ja gar nicht so gebildet wie jetzt die Kinder, die der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören. Und das sind so Sachen, da werden Kindern Traumen eingepflanzt, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Und ich habe meine Schule geliebt, nach wie vor. Die Mehrzahl der LehrerInnen waren auch wirklich sehr lieb zu mir und auch generell nett. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre oder ähnliches. Und wenn es mal irgendeinen Fall gab, haben die auch direkt was dazu gesagt. Aber es gibt immer diese AusnahmelehrerInnen, die dann blöde Witze bringen, wie Lenore, Leibeigener N ohne Rechte. Und das sind so Sätze, die nicht sein müssen. Ich habe so Sachen klar im Hinterkopf behalten. Und als ich dann auch die Schule verlassen habe, habe ich mir jedes Mal gedacht, ich hätte ja gar nicht überreagieren können, weil das hätte vielleicht meine Note beeinflussen können. Also man ist dann auch irgendwo eingeschränkt. Und ich will mich wirklich dafür auch einsetzen, dass Kinder eben nicht mit solchen Problemen aufwachsen müssen. Und wenn man da mental nicht stark ist, und ich würde mich schon als mental starke Person betiteln, aber wenn man nicht mental stark ist, ist man später enttäuscht, dass man den und den Beruf nicht ausüben konnte, einfach weil eine Lehrerin, ein Lehrer einem einen Weg vorgegeben hat, der eigentlich gar nicht zu einem passt.
Also ich finde, gerade das Lehrpersonal, die Erzieherinnen und LehrerInnen müssten tatsächlich viel mehr sensibilisiert werden, viel mehr fortgebildet werden
eben
zu dem Thema.
Ja, ich sag ja auch generell, ich habe mit vielen Freundinnen, Freunden gesprochen, die ja auch gerade Lehramt studieren und die sagen auch ganz klar, wir werden darauf gar nicht vorbereitet, wir werden gar nicht geschult in dem Bereich. Wir wissen gar nicht, wie wir mit Rassismus und Diskriminierung in Schulen umgehen sollen. Generell auch, wenn Kinder Diskriminierung und Rassismus erfahren, wie verhält man sich denn als Lehrerin, als Erzieherin am besten? Also man muss wirklich an vielen Punkten ansetzen. Ich sage auch immer, man muss das alles peu à peu angehen und auch nicht vergessen, dass das alles ein Prozess ist. Denn ich persönlich gehe nicht davon aus, dass ich das noch erleben werde, dass vielleicht der Rassismus komplett weg ist. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass alles, was wir jetzt tun, jeden Kampf, den man da jetzt angeht, beziehungsweise jede Veränderung, die sich in den nächsten Jahren zeigen wird, ist schon mal ein Riesenbeitrag für die Zukunft unserer Kinder und der Kinder der Kinder und so weiter und so fort. Und nur so, wenn man halt auch dranbleibt, kann sich da auch was ändern. Nur ja, auch, dass viele Eltern sehr sensibel oder sehr, sehr gereizt auf dieses Thema reagieren, liegt einfach nur daran, dass die meisten sich nicht mit ihren Privilegien auseinandersetzen wollen und nicht eingestehen wollen, dass sie es wirklich einfach besser haben, dass sie teilweise auch rassistische Äußerungen getätigt haben. Und das sind alles Sachen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, einfach aus Bequemlichkeit und Ignoranz. Und dann wird man lieber wütend, weil das halt viel besser ankommt, durch die Gegend zu schreien, ich bin kein Rassist, ich bin keine Rassistin, anstatt sich wirklich mal hinzusetzen und mal einzugestehen, okay, stimmt, im System hier ist wirklich einiges falsch und man muss halt schauen, dass man halt das Problem systematisch versucht auch anzugehen und dafür braucht man halt wirklich alle. Und das ist das, was vor allem in Schuleinrichtungen meiner Meinung nach auch sehr, sehr fehlt.
Das Thema ausgeschlossen werden, also von Lehrern, aber vielleicht auch von Schülern oder auch Lehrer, die Schülern, Schülerinnen irgendwie sagen oder vermitteln, dass sie irgendwas nicht können oder sein werden. Die Erfahrung, die haben bestimmt viele Hörerinnen und Hörer erlebt. Das gibt es ja immer wieder in verschiedenen Kontexten. Also ich habe es zum Beispiel von der Klasse einfach erlebt, dass ich gemobbt wurde, weil ich halt einfach, ja, sagen wir mal, eine Streberin war und mich halt für Mode und Make-up nicht so interessiert habe und dann halt im Klassenverband ausgeschlossen worden bin. Aber trotzdem ist da ja nochmal ein Unterschied zwischen Mobbing an sich und dann Rassismus, oder?
Ja, auf jeden Fall gibt es da nochmal ein, also so eine große Unterscheidung. Vor allem nehme ich auch mal an, dass, wenn ich das auch so sagen darf, dass du jetzt nicht, was weiß ich, aber auch eine Wohnung zum Beispiel nicht bekommst, weil du jetzt eine Streberin gewesen bist oder ähnliches. Und das ist ja bei Rassismus wieder ein anderer Punkt. Du wirst durch das System, hast du nicht dieselben Chancen wie jetzt Personen, die der deutschen weißen Mehrheitsgesellschaft angehören. Viele sagen ja auch Dominanzgesellschaft. Und das ist einfach das, was Rassismus nochmal ausmacht und vor allem systematischer Rassismus oder struktureller Rassismus. Und deswegen denke ich mir auch immer, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei den ganzen Vergleichen, auch was Mobbing angeht. Es gibt jetzt in deinem Beispiel auch Leute, die weiß sind und auch gemobbt werden oder ausgegrenzt werden, einfach weil sie nicht so sind wie die anderen, weil sie andere Interessen haben als die anderen. Aber da geht es ja nicht rein um das Optische oder weil man jetzt schwarz oder eine andere Religion oder eine andere Kultur mit sich trägt, sondern einfach nur, weil die Kinder der Meinung sind, du bist ein Außenseiter, weil du nicht so cool bist wie wir oder weil du nicht dieselben Interessen teilst. Ja.
Ja, und ich war halt dann irgendwann auch aus dem Klassenverband aus der Schule draußen und konnte das ablegen, ne, und habe es nicht mitgenommen sozusagen, weil ich im System oder innerhalb des Systems immer noch so angesehen werde.
Mhm. Ja. Und dann kommt ja dazu, rassistische Diskriminierung und Beleidigung oder Benachteiligung bei Jobsuche oder bei Wohnungssuche, das ist das eine. Aber das gibt's ja noch, es geht ja immer noch weiter und es wird auch viel härter. Es gibt sehr, sehr viele rassistische Übergriffe jedes Jahr in Deutschland. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, Katharina und ich. Und Katharina hat das sich mal genauer angeschaut und sich auch ganz schön gewundert bei der Recherche, oder Katharina?
Ja, genau. Also ich habe mir die Statistiken zu politisch motivierter Kriminalität vom Bundesinnenministerium angeschaut. Und 2019 gab es laut dem Innenministerium 2078 rassistische Straftaten und davon waren dann 274, die unter rassistische Gewalt gefallen sind. Und da war dann auch ein Vergleich mit den vorherigen Jahren. Und wenn man da jetzt mal 10 Jahre zurückschaut, also nach 2009, dann haben sich da die rassistischen Straftaten in Deutschland fast verfünffacht und die rassistische Gewalt ist heute 4-mal höher als vor 10 Jahren oder 2019 4-mal höher. An dieser Statistik vom Bundesinnenministerium, da wird auch immer wieder Kritik geübt, weil nämlich diese rassistischen Straftaten unter der Kategorie Fremdenfeindlichkeit erfasst werden. Und da habe ich mich auch sehr gewundert, weil man damit ja einfach die Perspektive der Täter übernimmt. Also man sagt mit dem Begriff Fremdenfeindlichkeit, dass ein schwarzer Deutscher jemand Fremdes ist.
Hm. Und ich finde, da wird ja auch mal wieder deutlich, dass Rassismus einfach auch ein strukturelles Problem ist und vor allem auch ein institutionalisiertes Problem. Und wenn ich jetzt mal fragen darf, Perla, du studierst Jura und du willst Staatsanwältin werden, hast du, glaube ich, mir irgendwann mal gesagt. Hm. Das heißt, du willst in der Institution arbeiten und du willst auch was verändern. An was denkst du da ganz genau? Weil du bist ja dann quasi mit den deutschen Gesetzen befasst.
Ja, das stimmt. Also es kann natürlich auch sein, dass meine Entscheidung sich im Laufe der Zeit auch nochmal ändern wird. Aber was das N-Wort zum Beispiel angeht, dass das N-Wort bestraft werden sollte. Also natürlich hängt das nochmal vom Kontext ab. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einer schwarzen Person das N-Wort jetzt sage oder ausspreche, kann ich nicht dafür bestraft werden, weil ich die Person ja in dem Moment gar nicht beleidigt habe. Aber es gibt durchaus sehr viele weiße Menschen, die sich da einen Spaß erlauben. Das habe ich ja jetzt auch die letzten Tage nochmal erleben dürfen. Und das bewusst einfach sagen, um einen auch zu nerven und sie wissen auch, dass es rassistisch ist. Und ich finde, Menschen verstehen nur, wenn sie etwas tun und dafür auch bestraft werden. Und wenn man einfach weiß, dass das N-Wort unter der Kategorie Beleidigungen zählt, dann gehe ich auch davon aus, dass das bald auch nicht mehr so ein großes Problem sein wird. Es gibt immer Leute, die sich nicht an Regeln halten, aber die meisten bekommen dann meiner Meinung nach etwas mehr Angst und trauen sich dann auch einfach nicht mehr, das N-Wort zu sagen. Warum das nicht umgesetzt wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja noch relativ am Anfang von meinem Studium. Vielleicht lernen wir das ja noch im Laufe der Zeit. Aber ich verstehe nicht, warum das nicht umgesetzt werden kann, weil das schon mal ein Problem weniger wäre, finde ich persönlich.
Perla, du hast uns ja auch noch mal am Anfang gesagt, Erziehung, Bildung, das ist dir total wichtig, in die Schule reingehen. Ja. Und das hast du auch auf der Demo, auf der Bühne gesagt und das spielen wir dir noch mal vor.
Es liegt daran, dass Rassismus keine Krankheit ist, die man mit einem Impfstoff heilen kann. Eine deutschlandweite Demo soll das erste Zeichen sein, welches wir setzen wollten. Jedoch sollte man anhand von Workshops oder Kindern unter anderem schon früh lernen, wie man mit diesem langanhaltigen Thema umzugehen hat. Ein Beispiel, welches ich gerne verwende, Kinder werden untereinander mit jedem Kind spielen, egal ob schwarz oder weiß. Ihr dürft niemals vergessen, kein Mensch wird als Rassist geboren, man wird zum Rassisten erzogen.
Was wünschst du dir? Was was in der Schule dann anders gemacht werden muss? Welchen Workshop wollt ihr vielleicht auch in eurem Verein, den ihr jetzt gegründet habt, Black Community Foundation, vielleicht anbieten für die Schule, so mal als Ausblick, wenn Corona irgendwann mal ein Ende hat?
Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich alle Aufklärungsarbeit leisten werden. Natürlich nur, wer bereit ist, weil einige auch tatsächlich sagen, dass sie es nicht als ihre Aufgabe ansehen, Aufklärungsarbeit zu leisten, was ich auch verstehen kann. Aber einfach einen Impuls zu geben und darauf aufmerksam zu machen, dass es das Thema gibt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann man das sehr gut auf spielerische Art und Weise machen. Ja, genau, auch was das Spiel Wer hat Angst vom schwarzen Mann angeht. Also es gibt meiner Meinung nach generell in Schulen und Bildungseinrichtungen einiges zu klären. Und wie wir die Workshops gestalten, sind wir noch am Überlegen. Da bin ich auch schon mit meinem Team dran, zu gucken, was man da machen kann, und tauschen uns auch mit LehrerInnen und ErzieherInnen aus, was die aus pädagogischer Sicht da jetzt auch empfehlen würden. Ja, genau. Aber es kommt noch einiges auf jeden Fall auf euch zu. Ja.
Vielen Dank dir, Perna, für deine Zeit und für das wirklich interessante und offene Gespräch.
Gerne, gerne.
Danke, Perla, dass du bei uns warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Den Podcast kann man in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Und da könnt ihr uns dann auch abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Ich bin Katharina Seeburger.
Und ich bin Susanne Babila. Tschüss.